Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen.
Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt.
Und damit herzlich willkommen zur 18. Episode und dem Auftakt der dritten Staffel Selbsthilfe auf Sendung. Mein Name ist Robert Grützke und ich habe auch in dieser Staffel die große Freude, in jeder Episode mit Menschen aus dem Kosmos der Selbsthilfe zu sprechen. Wie üblich findet ihr in den Shownotes Weiterführendes zu den jeweiligen Episoden, aber auch Kontaktmöglichkeiten für Anregungen, konstruktive Kritik, Hinweise und Wünsche. In der aktuellen Staffel haben wir viele spannende Perspektiven im Themenpool. Unter anderem beschäftigen wir uns ausführlich mit Selbsthilfe bei Prostatakrebs, sprechen über Adipositas, Migräne und Selbsthilfeangebote für Angehörige von Wachkoma-Patienten. Außerdem werfen wir einen Blick auf barrierefreies Bauen. Doch bevor wir in alle diese Themen einsteigen, soll es zum Staffelauftakt noch einmal um einen essentiellen Baustein moderner Selbsthilfearbeit gehen. Selbsthilfe-Kontaktstellen. Wie immer habe ich euch 5 Fakten zum Einstieg ins Thema mitgebracht. Punkt 1. Die Definition. Selbsthilfe-Kontaktstellen sind, Zitat, Beratungsstellen im Kontext gemeinschaftlicher Selbsthilfe. Sie vermitteln Interessierte an passende Gruppen, helfen bei der Gründung einer Selbsthilfegruppe, unterstützen bestehende Selbsthilfegruppen, zum Beispiel durch Fortbildungsangebote, und informieren in der jeweiligen Region über professionelle Hilfsangebote. Punkt 2. Stand 2023 bieten deutschlandweit knapp 330 Standorte ihren Service zur gemeinschaftlichen Selbsthilfe an. Punkt 3. Selbsthilfe-Kontaktstellen können unter verschiedenen Bezeichnungen auftreten, darunter etwa KIBIS, Kontaktinformation und Beratung im Selbsthilfebereich, oder SEKIS, Selbsthilfe- und Informationsstelle. Punkt 4. Seit 1984 existiert die Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen, kurz NAKOS, und bearbeitet grundsätzliche Fragen zur Selbsthilfearbeit, Unterstützung und Förderung. Die NAKOS untersteht der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. Punkt 5. In Deutschland gibt es 4 anerkannte Spitzenorganisationen für die Wahrnehmung der Interessen der Selbsthilfe. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen und ihren Angehörigen e.V., kurz BAG Selbsthilfe, die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V., kurz DAG SHG, die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, kurz DHS, und der Paritätische Gesamtverband e.V. Und damit komme ich zum Gast dieser Episode. Mir gegenüber sitzt Heike Krümling, die in ihrer Jugend zunächst eine Ausbildung zur Bürokauffrau macht, anschließend in verschiedenen Jobs arbeitet, etwa beim TÜV, im Autohaus und im Reisebüro, und die 2017 schließlich zum Paritätischen wechselt, genauer zur Selbsthilfekontaktstelle Salzlandkreis, wo sie, Zitat, aus Überzeugung als Kontaktperson arbeitet. 2019 kommt Anhalt Bitterfeld dazu. Beruflich räumt sie gerne mit Klischees über Selbsthilfegruppen auf und sagt im Vorgespräch, mein Gefühl, Reden stirbt aus. 5 Jahre lang 2 Landkreise, doppelt so viel Freude, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Jetzt aber herzlich willkommen, Heike.
Hallo, schön heute da zu sein.
Ja, wir freuen uns auch zum Auftakt der dritten Staffel. Wir freuen uns vor allem hier zu sein. Vielleicht kannst du uns kurz einleiten, wo sind wir hier?
Ja, also wir nutzen heute zum Aufzeichnen, den Treffpunkt Schlaganfall. Das ist bei der Ergotherapie Narstedt hier in Bernburg in der Friedensallee 3. Und hier sind wunderbare Räumlichkeiten geschaffen worden, wo sich die Selbsthilfegruppen treffen. Verschiedene Krankheitsbilder, die dürfen hier die Räume nutzen und wir heute eben zum Aufzeichnen der Sendung auch.
Dafür sind wir auch sehr dankbar. Im Vorgespräch bzw. in unserer Korrespondenz vorher habe ich mitbekommen, dass du vor unserem Termin, schon in Halle warst und anschließend nach Köthen weiterfährst.
Ja, das ist
Viel.
Ja, das ist viel. Gut, Halle liegt jetzt nicht unbedingt in den Landkreisen, wo ich so tätig bin. Also das ist einfach vom Paritätischen so eine Gesundheitsvorsorge. Ja, wir müssen uns auch gesund halten. Deshalb wird das immer angeboten und das nutzt man natürlich auch gerne. Und ich versuche natürlich, weil wir so wenig Zeit haben, die Termine immer so effektiv wie möglich miteinander zu verbinden, dass wir eben effektiv und viel Zeit eben bei unseren Leuten verbringen können.
Bei so einem vollen Terminplan stelle ich mir die Frage und das Publikum bestimmt auch, was genau machst du bei der Selbsthilfekontaktstelle? Wie sieht vielleicht so ein Arbeitstag aus? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen.
Ja.
Also hypothetisch.
Ich nehme euch gerne mit. Ja, also ich sehe mich und ich stelle mich eigentlich auch immer sehr gerne als die Kontakttante im Salzlandkreis oder Anhalt-Bitterfeld vor. Also 7:30 startet mein Tag und ich nutze früh gerne die Zeit, um Mails zu lesen, um Texte zu schreiben, um kreativ zu sein, Ideen zu finden, zu überlegen, was hilft den Gruppen. Ich beantworte E-Mails, ja, früh kann man schön mit den Ämtern und mit Netzwerkpartnern zusammenarbeiten. Die sind zurzeit schon da, aber ich versuche natürlich nicht vor 9 meine Selbsthilfegruppenpartner anzurufen, weil ein bisschen private Zeit. Manchmal muss ich auf die Uhr gucken und denken, nein, es ist noch nicht 9. Ich rufe erst danach an. Ja, und dann geht's los. Dann melden sich Leute bei mir, die Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe suchen, die ein gesundheitliches Problem haben, ob das jetzt psychisch, körperlich ist und die einfach Anschluss suchen. Und dann versuche ich rauszufinden und unterhalte mich mit denen erstmal, dass sie Vertrauen finden, weil ich denke mal, wenn man so liest, Selbsthilfe-Kontaktstelle, da denken viele wahrscheinlich, boah, ist irgendein Amt, erstmal sehen, was erwartet mich da. Da hat eben keiner eine Vorstellung so. Und deshalb versuche ich halt immer im persönlichen Gespräch das dann eben erstmal rauszukriegen. Und erstmal zu erfahren, was möchte der, was braucht der. Oft rufen auch die Gruppen an, die Gruppensprecher, die einen Referenten suchen, die einen Raum brauchen, die eine Idee für einen Tagesausflug suchen oder eine Frage zum Förderantrag haben. Also so ist eigentlich so mein Tagespensum. Und dann versuche ich natürlich, weil beide Landkreise, Salzlandkreis und Anhalt-Bitterfeld, natürlich sehr ländliche Bereiche sind, wo schnell auch 50 Kilometer von Stadt zu Stadt zurückgelegt werden müssen, versuche ich natürlich, wenn jemand ein privates, ein persönliches Gespräch möchte, das natürlich vor Ort zu machen. Deshalb habe ich jetzt keine gewissen Sprechzeiten, keine festen Sprechzeiten in den Orten. Ich gehe immer davon aus, dass wenn ich ein Problem habe, habe ich das nicht Dienstagnachmittag 16 Uhr, sondern die rufen dann bei mir an und ich gucke, dass es, wie es so gerade in meinem Terminplan passt, dass wir das dann miteinander verbinden, dass ich dann ein Gespräch vor Ort mache. Da freuen die sich auch, dass sie nicht von Zerbst nach Bitterfeld fahren müssen, weil mein Büro dort ist, sondern dass ich dann zeitnah eben Termin finde vor Ort, dass wir uns direkt eben dort irgendeinen Raum suchen, wo wir Unterschlupf finden, so wie heute hier in dem Schlaganfalltreff. Dann treffe ich mich mit den Interessenten hier und gucke, dass ich helfen und vermitteln kann.
Wie viele Selbsthilfegruppen berätst du?
Es sind manchmal auch Gruppen dabei, die, was so seltene Erkrankungen sind, die auch teilweise in Halle oder so ihren Hauptsitz haben. Aber sonst gelistet sind bei mir im Salzlandkreis 108 Gruppen und in Anhalt-Bitterfeld 84. Ja, du guckst erschrocken.
Ja, zu Recht, glaube ich. Das klingt erstmal nach einer großen Zahl. Da möchte man meinen, das stimmt eine Person alleine nicht.
Es ist echt schwierig. Also ich liebe meinen Job und man will auch allem gerecht werden, aber es ist einfach die Zeit, ja, die Zeit, die fehlt. Also die Selbsthilfegruppen sind ja eigentlich eigenständig unterwegs. Selbsthilfe heißt sich selbst helfen, ist nicht fachlich angeleitet, aber die brauchen ja Unterstützung. Also gerade die Gruppen im psychischen Bereich, die brauchen einfach auch noch ein bisschen jemanden an der Hand, der die so ein bisschen leitet und führt. Und wenn ich mich immer Kontakttante nenne, dann ist es einfach so, weil ich die Kontakte habe oder mir die im Laufe der Jahre einfach auch angeeignet habe. Mir ist es auch wichtig, dass die nicht nur in ihren Räumen sitzen und nur ihre Probleme so wälzen, sondern dass die an ihrem Krankheitsbild arbeiten, dass die sich mit Fachärzten austauschen, mit einem Behindertenverband, mit einem Seniorenverband, also so über den Tellerrand hinausschauen. Und da versuche ich dann eben immer zu unterstützen, die Kontakte herzustellen und einfach zu vernetzen.
Was würdest du sagen, sind so die häufigsten Anfragen, vielleicht so Standardanfragen, die du bekommst von Selbsthilfegruppen?
Also Corona ist sicherlich auch ein Hauptgrund mit dafür, dass gerade im psychischen Bereich immer mehr Interessenten kommen. Aber es sind auch ganz andere Sachen. Es sind so Fibromyalgie, also so Krankheiten, die nicht so präsent sind, was schwer diagnostizierbar ist und wo da eben Leute einfach so Mitstreiter suchen, die da schon Erfahrungen mit haben, die Therapiemethoden schon probiert haben, Fachärzte suchen oder so. Das sind halt welche. Ich habe jetzt Glutenunverträglichkeit jetzt gerade eine neue Gruppe, die sich nächste Woche das erste Mal trifft. So im sozialen Bereich sind auch viele Herausforderungen, zum Beispiel Geburtstrauma ist auch so eine Sache, so was die Mütter, die werdenden Mütter von Stress oder von Trauma entwickelt haben, aufgrund von einer Geburt, die vielleicht nicht ganz reibungslos gelaufen ist. Also Selbsthilfe ist in allen möglichen Gebieten präsent. Und auch da ist es eben so, dass manchmal auch die Angehörigen Hilfe suchen. Also es ist noch wenig. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Angehörigengruppen gibt. Aber meistens haben die so ein Pool an Fragen, die geklärt haben wollen. Und dann ist auch mal wieder gut. Also das ist nicht so regelmäßig. Also die betroffenen Gruppen, das sind schon die Präsenz haben.
Dazu vielleicht zwei Einschübe bzw. zwei Episodenhinweise. Fibromyalgie, da könnt ihr da draußen an den Endgeräten gerne mal in die Episode 1 unseres Podcasts hören. Das war Thema. Wir hatten Annette Bihan zu Gast. Und Angehörige behandeln wir im Laufe der aktuellen Staffel auch noch Angehörige von Wachkoma-Patienten. Und wir versuchen generell hier im Podcast auch die Perspektive von Angehörigen stärker abzubilden, wenn sie es anbietet. Finden wir wichtig. Jetzt haben wir ein bisschen über deine Arbeit gesprochen. Das wäre für mich eine gute Moderationsbrücke, um auf deinen Arbeitsplatz zu sprechen zu kommen. Wie üblich, Stammhörer und Hörerinnen werden es kennen, kommt an dieser Stelle die Vorstellung zwar deines Arbeitsplatzes, manchmal ist es die Selbsthilfegruppe, in deinem Fall ist es die Selbsthilfekontaktstelle. Was macht ihr, für wen seid ihr da, welche Services bekommt man dort, wer meldet sich dort, feuerfrei?
Sehr schön. Also unser Büro ist in Dessau in der Humperdinckstraße. Natürlich fragt man sich, oh, wieso Dessau, ja? Also Dessau hat eigentlich auch eine eigene Kontaktstelle, da muss man vielleicht dazu sagen. Also es gibt in Sachsen-Anhalt 14 Kontaktstellen, in jeder kreisfreien Stadt oder in jedem Landkreis eine Kontaktstelle. Und wir sitzen da zentral, weil beim Paritätischen das in regionale Gebiete aufgeteilt ist und wir sitzen in der Regionalstelle Mitte-Ost und die ist in Dessau und die ist eben relativ zentral zu Zerbst, Bitterfeld, Wolfen, Köthen ist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld und eben der Salzlandkreis mit Bernburg, Aschersleben, Stassfurt und Schönebeck. Also das ist aber eigentlich nur ein Bürogebäude und es ist sehr familiär dort, aber es unterscheidet mich zu anderen Kontaktstellen in Sachsen-Anhalt, weil die anderen Kontaktstellen haben teilweise eigene Räumlichkeiten, also für Gruppen, also einen eigenen Gruppenraum, was natürlich für die Gruppen super ist. Den Luxus hat aber eben eigentlich nur diese kreisfreien Städte wie Dessau zum Beispiel. Da sind halt alle Selbsthilfegruppen, die in Dessau sind. Da ist es dann auch schön, dort in den Raum zu gehen. Wenn ich jetzt ein Büro jetzt in Köthen hätte, würde ja kein Zerbst oder kein Bitterfelder nach Köthen ins Büro kommen. Deshalb macht das keinen Sinn, dass ich in Dessau ein eigenes Büro habe. Aber was schön ist, ist, dass dadurch versuche ich immer, gute Kontakte zu knüpfen zu Volkssolidaritäten, zu von der Arbeiterwohlfahrt, manchmal Seniorenheime oder hier wie den Schlaganfalltreff. Also da suche ich mir dann immer Partner in den einzelnen Orten und bringe da eben auch die Gruppen unter. Das ist auch so meine Aufgabe, eben die Leute zusammenzuführen, so in die richtigen Gruppen zu vermitteln, und für Fragen zur Verfügung zu stehen. Welche Gruppen gibt's? Kann eine gegründet werden? Das ist auch so eine Neugründung. Wenn es eben noch keine gibt, dann machen wir so Ausschreibungen in der Zeitung, dass Interessierte gesucht werden zu so einem bestimmten Krankheitsbild. Und dann erhoffen wir uns, dass da neue Interessenten kommen. Und da müssen wir uns aber in Zukunft auch ein bisschen verjüngen, weil die jungen Leute sind natürlich jetzt nicht unbedingt die Zeitungsleser. Also da müssen wir jetzt auch noch mal ein bisschen moderner denken.
Ich würde sagen, zu den konkreten Herausforderungen der Selbsthilfe in der Gegenwart, da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Ich würde mal ganz kurz bei deinem Arbeitsplatz bleiben. Nur am Rand, die Selbsthilfekontaktstelle Salzlandkreis und die Selbsthilfekontaktstelle Anhalt-Bitterfeld teilen sich gerade die gleiche Adresse, richtig?
Genau.
Wie kam es zu dieser, Zusammenlegung?
Also es war so, ich hatte angefangen, mit so einer geteilten Stelle als Assistentin der Regionalleitung Mitte Ost und eben die Selbsthilfekontaktstelle Salzlandkreis. Und dann sind wir nach Dessau gezogen und meine Kollegin, die vorher Anhalt-Bitterfeld betreut hat, die hatte noch den Landkreis Mansfeld-Südharz. Und sie ist eben in ihren Landkreis gezogen und ich habe dann gesagt, okay, die Selbsthilfe liegt mir noch mehr als die Assistentenarbeit. Und deshalb habe ich dann gesagt, dass ich dann zwei Landkreise jeweils mit 15 Wochenstunden, ist natürlich viel, viel zu wenig, aber ja, es ist halt, muss halt irgendwie finanziert werden. Und deshalb haben wir 15 Wochenstunden für den Salzlandkreis und 20 hatte ich für Anhalt-Bitterfeld.
Und der Grund dafür, dass jetzt glücklicherweise mehr Personal dafür zur Verfügung steht?
Ja, also ich freue mich sehr, weil ich habe natürlich in den letzten Jahren gemerkt, es werden immer mehr Gruppen und man kann dem nicht mehr gerecht werden. Also es ist, man schafft es einfach nicht mehr. Man muss wirklich die Anfragen nach Prioritäten abarbeiten, wo ich dann natürlich als erstes immer die Betroffenen sehe. Also nicht unbedingt die Netzwerkpartner, da kann ich auch ein bisschen schieben, war so. Aber dann selbst bei den Anfragen der Betroffenen, dass ich immer gucke, dass ich die psychischen Anfragen als erstes bearbeite, weil die warten drauf. Also das ist so, wer ein psychisches Problem hat, der sich schon überwindet, bei mir anzurufen und sich Hilfe zu suchen, da warten die dann auch auf eine Antwort, auf eine zeitnahe Antwort. Und da ist manchmal schon ein, zwei Tage ist schon lange. Und deshalb versuche ich das eben zeitnah abzuarbeiten. Und das war in letzter Zeit eben nicht mehr so möglich. Und wir haben immer wieder auch Anträge gestellt. Wir suchen immer wieder Partner, auch beim Landkreis eben, dass die Selbsthilfekontaktstellen finanziell unterstützen. Also Gesundheitsamt oder eben der Landkreis selbst. Dass die eben die Kontaktstelle fördern. Einfach mit Zeit, war. Wir brauchen keinen neuen Schreibtisch, wir brauchen keinen neuen Laptop. Also wir brauchen einfach Zeit für kranke Menschen im Landkreis. So. Und die Krankenkassen, die unterstützen sehr gut, da freue ich mich auch sehr. Die unterstützen halt auch die Selbsthilfegruppen. Und die Selbsthilfegruppen, die sind alle ehrenamtlich unterwegs. Also die machen das einfach aus freien Stücken und weil sie sich gegenseitig helfen. Aber wir Kontaktstellen, Leute, müssen halt noch irgendwie finanziert werden.
Du hattest in dem Vorgespräch bzw. im Fragebogen, den unsere Gäste regulär bekommen, mal vermerkt, dass vor allem Anfragen bezüglich psychischer Erkrankungen und Demenz in den letzten Jahren, nehme ich an, nach oben gegangen sind. Hast du da zufällig vielleicht mal so einen Wert für uns, damit wir uns vorstellen können, wie stark das nach oben gegangen ist?
Also hier kann ich sagen, in den Räumlichkeiten, wo wir jetzt heute sind, sind zum Beispiel 5 psychische Gruppen, die sich schon alleine hier treffen. Und im psychischen Bereich merke ich eben, dass es eben kein Altersding ist, sondern dass es echt junge Leute auch betrifft. Also junge Leute auch schon um die 20. Dass es nicht die sind, die so Burnout und gestresst sind. Also dass es da wirklich die jüngeren Anfragen sind. Und im Demenzbereich merke ich eben auch eigentlich anhand von so einer psychischen Gruppe, dass es oft in den Gruppen ist, dass man aufgrund von einer Krankheit, von einer OP in so eine Depression rutschen kann, aufgrund von Stress, aber eben auch oft pflegende Angehörige. Und das hört man da immer mehr raus. Und da haben wir jetzt in Köthen gerade jetzt eine neue Angehörigin von Demenzerkrankten gegründet. Und was die vom Päckchen zu tragen haben, was die jeden Tag leisten, und das ist erstaunlich. Also, und auch die, dass die sich untereinander austauschen und sich verstehen, was die leisten, und dass es manchmal eben nicht reicht, also dass man alles versucht, aber trotzdem darauf achten muss, dass man selbst fit bleibt und selbst Belastungen standhalten kann. Also nur so gut wie ich bin, kann ich meinen Angehörigen pflegen und zur Seite stehen. Also die brauchen einfach den Push untereinander. Also die stärken sich einfach, dass die sich so untereinander austauschen. Also das ist Wahnsinn, was Selbsthilfe da leisten kann.
Vielleicht an der Stelle nochmal ein Service-Hinweis. Wir haben jetzt im Laufe der aktuellen Episode viele Zahlen genannt, viele Eckpunkte. Das finden unsere Hörerinnen und Hörer immer auch in den Shownotes zu der aktuellen Episode. Da gibt es auch Links zu Anlaufstellen etc. Also da gerne nochmal reingucken. Heike, ich glaube, wichtig ist auch nochmal zu erwähnen, dass so eine Selbsthilfegruppe, zum Beispiel im psychischen Bereich, auf keinen Fall eine Therapie ersetzt.
Ja, ganz wichtig. Das ist zum Beispiel auch öfter mal eine Frage, die auch, wo sich denn eben die Selbsthilfegruppen an uns Kontakt stellen, Mitarbeiter wenden, dass die natürlich an ihre Grenzen kommen. Man darf ja nicht vergessen, alle Mitglieder in so einer Gruppe sind selbst betroffen. Also auch wenn es immer so einen Gruppensprecher gibt, wo ich auch immer sage, das ist nicht der Chef der Gruppe, ja. Also es sind alle gleichgestellt. Das ist auch wichtig, dass man das lernt, nicht das Zepter und das Gespräch zu übernehmen, sondern dass jeder so ein Teil der Gruppe ist und dass die auch das Gefühl haben, dass die Teil der Gruppe sind. Aber dennoch ist es dann eben so, dass manchmal, dass die schon an ihre Grenzen kommen, wenn es so spezielle psychische Erkrankungen, ob das jetzt Borderline, Schizophrenie, das sind ja schwere Themen, wo es ohne fachliche, also wo ein Facharzt einfach, dass der dazugehört. Also das ist, und da muss die Gruppe auch ihre Grenzen kennen. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei, auch eine Liste zu erstellen mit Notfallkontaktnummern. Dann ist es natürlich gut, auch als Gruppe zu sagen, hier, hör mal, ich kenne hier jemand, der kann dir da helfen, wir schaffen das da nicht mehr. Und da merkt man dann eben, dass so diese Netzwerkarbeit, die wir Kontaktstellen, Leute eben leisten, dass ich kann denn den SPDI, also den sozialpsychiatrischen Dienst vom Landkreis anrufen oder die Psychiatriekoordinatorin vom Landkreis. Also es gibt ja Fachleute und Fachpersonal, und da haben wir die Kontakte, und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir mit denen so gut zusammenarbeiten, dass wir im Notfall dann eben wirklich jemanden an der Hand haben, der dann kurzfristig und schnell auch helfen kann. Und da bin ich auch stolz, dass die Zusammenarbeit da echt gut funktioniert. Und umgedreht ist es auch so, dass ich mir wünschen würde, dass auch wirklich mehr Fachärzte diese Wirkung der Selbsthilfegruppen wichtiger nimmt. Also was zum Beispiel auch gut ist, ich schweife immer mal ab, aber die leisten so eine tolle Arbeit, die Selbsthilfegruppen. Ich habe zum Beispiel hier in Bernburg auch von der ILCO, das ist so künstlicher Darmausgang. Das ist auch so ein Thema, wo man nicht unbedingt mit seinem Nachbarn über den Gartenzaun redet, war so. Aber die Gruppe gibt's, und was an der auch so speziell ist, dass die zum Beispiel auch zu Betroffenen schon ins Krankenhaus gehen und so ein bisschen Aufklärungsgespräch anbieten, dass die sagen, hier, wenn du entlassen wirst und nach Hause kommst, dann und du hast Fragen, weil du mit irgendwas nicht zurechtkommst und dein Arzt keine Zeit oder keinen Termin hat, dann ruf uns an, wa? Wir leben damit schon seit Jahren, wir haben da unsere Erfahrungen und das ist eben das Schöne. Ich würde mir wünschen, dass in den Entlassungspapieren im Krankenhaus, egal ob das eine Krebsdiagnose oder ein künstlicher Darmausgang oder einfach Hüft-OP oder so, wenn da so ein Flyer von einer Selbsthilfe dabei sein würde. Das Problem ist nicht gleich, wenn man entlassen wird, sondern das kommt ja erst, wenn man zu Hause ist, wa? 14 Tage, 2 Monate später, dann merkt man, ich komme damit nicht klar, ja. Manchmal ist es auch eine Amputation, was man erstmal verarbeiten muss oder so. Aber dann ist es eben auch schön, wenn ich weiß, ah Mensch, da war was. Mehr Lebensqualität zu kriegen, das ist das eigentlich, was die Selbsthilfegruppen so leisten.
Es vernäht nicht die offene Wunde, aber es ist vielleicht ein guter Wundverband.
Ja. Ach, schön hast du es gesagt.
Naja, manchmal habe ich so. Manchmal passt es, ja. Heike, lass uns kurz zu einem Segment kommen, was unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt kennen, wenn sie dieses Format schon mal gehört haben oder es verfolgen. Und zwar 5 Stichpunkte. Das ist ein kurzer Einschub. Ich stelle dir kurz und knapp eine Frage und du antwortest einfach aus dem Bauch heraus. Dann kommen wir jetzt zu 5 Stichpunkten zu Heike Krümling. Was war dein bisher stressigster Job?
So ganz aus dem Bauch raus. Ja, manchmal mit Reisegruppen. Ich war ja im Reisebüro auch unterwegs und ich habe so die Busgruppen betreut, wo so 48 Leute in einem Bus sind und irgendwie von A nach B gebracht werden müssen. Und das Schlimme ist eigentlich, die alle wieder einzufangen. Also ich sag mal, wenn man in Prag auf einem großen Platz ist und man sagt, 14 Uhr geht's wieder los und dann sind sie nicht da, dann hat man schon mal ein bisschen Herzflattern so. Also es war immer mein Bestreben, alle wieder mit nach Hause zu bringen.
Sehr löblich. Über welches Thema kannst du ohne Punkt und Komma reden?
Oh Gott, Selbsthilfe, merkt man, wa?
Milde.
Ich versuche jeden zu überzeugen, sich Hilfe zu suchen und das nicht mit sich selbst auszumachen. Also, ja.
Der größte Unterschied zwischen Salzlandkreis und Anhalt-Bitterfeld?
Gibt's keinen. Die wachsen einen alle ans Herz. Also kann ich keinen Unterschied feststellen.
Welchen Titel hätte deine Autobiografie?
Reden stirbt aus.
Urlaub. Lieber am Strand oder in den Bergen?
Es ist alles schön. Der Weg ist das Ziel. Neues sehen, nicht das Gleiche machen, offen sein. Das ist meins. Man kann sich's überall schön machen.
Dankeschön. Das waren 5 Stichpunkte zu Heike Krümmel. Klischees. Ich habe ein Zitat mitgebracht, gefunden auf junge-selbsthilfe-blog.de. Wie immer alle Infos in den Shownotes. Zitat: Das Klischee der Selbsthilfegruppe als Stuhlkreis, oft verknüpft mit der Assoziation Leute mit Alkoholproblemen, geht auf die Gruppen der anonymen Alkoholiker zurück und bei vielen eben vor allem auf das, was sie mal in einem Film oder in einer Serie so von einer Gruppe gesehen haben. Konkret aus einem Beispiel eben von dem junge-selbsthilfe-blog. Und da im Kontext der anonymen Alkoholiker. Aber ich fand das ganz passend. Gegen welche Klischees kämpft die Selbsthilfe denn sonst so an?
Genau, das ist es so, im Kreis zu sitzen. Ja, nee, das ist es, dass es alles nur alte Leute sind, dass Probleme gewälzt werden. Und das ist es eben nicht mehr. Und das möchte ich dann eben auch aufmachen, das Thema. Es ist wichtig, rauszugehen, offen mit der Krankheit zu leben, sich auszutauschen, zum Beispiel auch die Selbsthilfeorganisationen, ob das jetzt Rheuma-Liga oder die Krebsgesellschaft ist, die immer noch mal die Fachleute in dem Krankheitsbild sind, dass die bieten ja auch Fachveranstaltungen, Fachtagungen an und dass die Gruppen auch dorthin gehen, offen sind für neue Therapiemethoden und so. Und ich sage auch immer, geht raus, geht an eine frische Luft. Man kann auch so ein Gruppentreffen, kann man auch im Park machen. Man kann auch eine Radtour zusammen machen. Alles, was gut tut. Also ich sage mal, Körper und Geist, die hört ja auch zusammen. Und ja, eine Krebsdiagnose ist nicht einfach zu verarbeiten. Aber wenn ich mental gestärkt bin, dann kann ich auch damit besser umgehen. Und da ist es eben auch wichtig, eben wirklich mal zusammen ins Kino zu gehen, mal einen Theaterbesuch zu machen und dass man da nicht alleine durch muss. Und da entstehen zwischendurch schon immer trotzdem auch mal Gespräche. Mensch, ich fühle mich heute nicht gut oder so. Aber das lenkt natürlich auch davon ab, wa? Also alle Aktivitäten, die ich mache, lenken von der derzeitigen Situation ab. Ich habe hier so eine Schmerzgruppe hier auch in Bern. Also mit chronischen Schmerzen zu leben, ob das jetzt Migräne ist oder was auch immer, das ist schon nicht einfach. Aber wenn man das mal für anderthalb Stunden Gruppentreffen mal vergessen kann, weil man einfach über andere Themen auch mal redet, dann hilft doch das, dann trägt das zur Genesung bei.
Heike, ist vielleicht ganz passend. Wir haben normalerweise zum Ende einer Episode hin immer ein Segment, wo wir auf den Aktionstag eingehen, passend zum jeweiligen Thema. Ich habe jetzt keinen, sagen wir mal, Welttag der Selbsthilfe gefunden, also kein verbindliches Datum. Nutzt ihr irgendwelche Aktionstage, um auf eure Arbeit aufmerksam zu machen? Oder habt ihr eigene Aktionstage, die ihr ausrichtet, aber die scheinbar nicht in einem verbindlichen Kalender irgendwo zu finden sind?
Ja, doch, es gibt auf jeden Fall immer so ein Aktion, also es gibt mehrere Aktionstage, aber einen, wo wir präsent in der Öffentlichkeit sind, machen wir jedes Jahr. Ich freue mich auch im Laufe der Jahre sind immer mehrere Gruppen dazugekommen, die über ihr Krankheitsbild auch aufklären. Wir wechseln von Jahr zu Jahr. Also der Salzlandkreis ist ja sehr ländlich. Wir haben angefangen in Aschersleben, danach sind wir nach Bernburg das Jahr. Dann das Jahr drauf sind wir in Schönebeck gewesen. Letztes Jahr waren wir in Stassfurt. Dieses Jahr wird es wieder in Aschersleben stattfinden. Und da freue ich mich, dass eben die so schon so engagiert geworden sind, die Selbsthilfegruppen, die da ihren eigenen Stand präsentieren mit Roll-ups und Hilfsmitteln, die das Leben leichter machen, eben mit der Erkrankung. Da gibt es verschiedene Diabetiker, auch psychisch Kranke stehen wirklich selbstbewusst auf dem Marktplatz und bieten ihre Hilfe an, sozusagen. Die Rheuma-Gruppen, die zeigen zum Beispiel Übungen vor Ort, die haben auch kommen mit dem Bildschirm an, wo Übungen sind, was die immer machen. Die machen ja so Wassergymnastik und bewegen sich. Also es ist so ein bunter Strauß an Krankheitsbildern, die wir da greifbar machen wollen an dem Tag. Und in diesem Jahr ist es eben geplant, das noch weiter auszubauen, eben mit diesem Gesundheitstag, wo wir eben versuchen, die Partner mit ins Boot zu holen. Also Apotheken, Krankenhäuser, Krankenkassen, Physiotherapien, Ergotherapien, alle, die was zum Thema Gesundheit zu sagen haben, Fitnesscenter, wollen wir animieren, dort mitzumachen, sich auch zu präsentieren, um gesünder zu bleiben und zu werden.
Kurzer Hinweis, wir zeichnen im März 2024 auf. Wann findet denn euer Aktionstag 2024 statt?
Ja, dies Jahr ist es geplant am 15. August auf dem Marktplatz in Aschersleben. Und wir versuchen natürlich noch viel Werbung zu machen und das vielleicht auch online. Also wir werden noch Plakate machen und Flyer verteilen und versuchen natürlich an unserem Internetauftritt auch noch ein bisschen zu arbeiten. Das ist noch so eine Herausforderung, weil da einfach die Zeit ist immer zu knapp. Es ist einfach zu wenig Zeit.
Eigentlich kann man sich's gut merken, denn am 15. August erscheint auch die 23. Episode Selbsthilfe auf Sendung. Was für schamlose Eigenwerbung. Heike, du bist seit 2017 in der Selbsthilfe tätig. Jetzt eine große Frage, aber ich bin sicher, dass du Gedanken hast. Wie hat sich die Selbsthilfe deiner Meinung nach im Laufe der Zeit entwickelt? Oder weiterentwickelt, je nachdem?
Lockerer, öffentlicher, greifbarer und liebenswerter. Also nett. Also nicht traurig, also ganz wichtig, nicht traurig. Und es ist noch Luft nach oben. Also ich kann nur jeden einladen, versucht das. Es ist nicht für jeden was. Also das muss man auch sagen. Ich schwärme immer so für die Selbsthilfe, aber es kommen natürlich auch auch Leute, die noch nicht so weit sind, also die doch eher eine Einzelbetreuung oder eine Einzeltherapie brauchen. Und es ist auch nicht immer so, dass man gleich die Gruppe findet, wo man sich, wo alles schön ist, also wo die Charaktere passen. Das muss ja auch passen. Aber dann versuchen wir es weiter. Also dann findet man eine andere Gruppe irgendwie. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir für jeden etwas finden.
Es klingt natürlich sehr wohlwollend und das ist auch richtig so. Mit welchen Herausforderungen hat die Selbsthilfe womöglich gerade zu kämpfen? Vielleicht ist Kämpfen zu stark, aber aus den Gesprächen mit zum Beispiel anderen Selbsthilfegruppen, Gruppenleitungen, mit anderen Einrichtungen zeichnen sich schon so ein paar Herausforderungen für die Einrichtung der Selbsthilfe heraus. Also es kristallisieren sich so manchmal Problemstellungen, Stichwort demografischer Wandel zum Beispiel. Was macht man mit der Jugend, was macht man mit jungen Menschen, die Selbsthilfe vielleicht auch bräuchten, aber die sich vielleicht zur Selbsthilfe anders oder manchmal auch gar nicht zusammenfinden. Welche Entwicklung hast denn du da so in den letzten Jahren, zumindest seit 2017, seitdem du da bist oder dabei bist, so mitbekommen oder was würdest du da feststellen?
Naja, gerade die jungen Leute, die nutzen eben andere Mittel, sich auszutauschen. Es ist natürlich schwierig im Internet, ja. Es gibt ja offene Chatgruppen und so. Aber ich betrachte das ja immer mit Vorsicht. So. Also mein Innerstes oder meine Krankheitsgeschichte im Internet zu teilen mit Leuten, die ich nicht kenne, finde ich ein bisschen schwierig. Also es ist, jeder muss seinen Weg finden, aber ich finde, das ersetzt nicht den persönlichen Austausch. Und sicherlich müssen wir auch andere Möglichkeiten vielleicht finden für junge Leute, zumindest auch die Erreichbarkeit, was die Erreichbarkeit angeht. Also das ist es ja gerade, dass wir Instagram, Facebook und sowas wirklich nutzen müssen. Wäre man vielleicht personell auch besser aufgestellt, könnte man auch, es gibt, glaube ich, auch Kontaktstellen, die das schon anbieten, so Chat-Gruppen, dass man einfach per Chat auch mit den jungen Leuten in Kontakt kommt. Aber das Problem ist immer, wenn ich es nicht abdecken kann, also gerade Facebook ist ja auch so, ja. Also wenn da jemand eine Frage hat und reinschreibt, dann wartet der nicht bis morgen. Also dann will der gleich eine Antwort. Das ist so diese Schnelllebigkeit heute, dass man immer gleich, wie wenn man in Google was eingibt, immer gleich eine Antwort haben möchte. Und dass das aber personell gar nicht abzudecken ist, ja. Also zum Beispiel Selbsthilfe ist ja anonym. Ich würde jetzt, wenn sich ein Betroffener bei mir meldet, würde ich ja jetzt nicht einfach sagen, oh klar, ich habe da eine Gruppe in Bernburg und ich gebe dir mal die Telefonnummer, ruf den mal an. Also das geht ja nicht, das sind private Daten und die gibt man natürlich nicht raus. Also ist es denn doch so, dass ich mich mit dem Gruppensprecher in Verbindung setze und frage, Mensch, wann trefft ihr euch wieder? Darf ich jemand vorbeischicken oder wollt ihr euch vorher treffen? Das ist ja auch die Arbeit, die wir denn da eben machen. Da kann ich nicht einfach eine Telefonnummer rausgeben. Es wäre schlimm, wenn jetzt ein privater Name mit einer Telefonnummer im Internet landet und da steht eine Krankheit dazu, was der Betroffene jetzt nicht gerne hätte. Und die Anonymität, die ist eben eigentlich bei uns in den Gruppen schon gewahrt.
Welche Chancen, ungenutzte Chancen siehst du bei der Selbsthilfe noch?
Ja, also unbedingt fachlichen Austausch, die Anerkennung der Selbsthilfegruppen, unbedingt, dass die mit einbezogen werden, teilweise in Entscheidungen, also zumindest gehört werden, das würde ich ganz wichtig finden. Ja, die Wertschätzung und Anerkennung, was die Selbsthilfegruppen eigentlich leisten. Und das bin nicht ich als in der Kontaktstelle. Ich bin nur die Kontakte herstellt. Also die eigentliche Arbeit leisten wirklich die Selbsthilfemitglieder. Die sind Fachexperten in ihrem Gebiet halt. Also wenn so viele unterschiedlichen Anfragen bei mir kommen, ich bin ja nicht die Fachfrau. Also ich vernetze dann die Fachleute sind. So. Und die Anerkennung, was die Selbsthilfegruppen leisten, welche Beratungsarbeit die aufnehmen, das finde ich, das müsste öffentlicher anerkannt werden. Das wäre mir wichtig.
Heike, dann gleich anschließend an die Herausforderungen mal das Zitat, das jetzt schon einmal häufiger in der Episode gefallen ist. Reden stirbt aus. Magst du es mal einordnen? Was meinst du damit?
Ja, ich meine damit, dass viele nur noch über Social Media den ganzen Tag berauscht werden, bespielt werden und dass das Reden ausstirbt, also miteinander reden, so tiefgründige Gespräche auch führen, Emotionen preiszugeben. So. Man merkt das ja schon in den Familien, dass sich wenig Zeit nehmen, auch gemeinsam zu essen. Also ich habe auch zwei Jungs, inzwischen schon 20 und 22, was uns unheimlich wichtig ist, dass wir so zentrale Punkte finden, wo wir miteinander reden können. Wir haben auch einen Hund und sind auch viel draußen unterwegs. Und das wäre mal so ein Tipp, den ich auch gerne weitergeben möchte. Wenn es Themen gibt, die einem so auf der Seele brennen, geht raus, setzt euch nicht an den Tisch, sondern geht raus, geht spazieren und es redet sich leichter. Es ist einfach so, wenn man sich nicht so gegenüber sitzt, ich meine, jetzt ist es ganz angenehm mir gegenüber, aber es tut so gut, wenn man so nebeneinander herläuft und dann ein Thema bespricht. Und die Zeit nimmt sich heute keiner mehr, zuzuhören, Tipps zu geben, einfach miteinander zu reden. So, also das finde ich ist wichtig und das macht eigentlich auch die Selbsthilfe ja so aus, dass die sich die Zeit nehmen, die anderthalb Stunden, um wirklich nur zu reden. Da läuft kein Fernsehen nebenbei, da nehmen die sich Zeit für sich, um zu reden und das, ja.
Aber ist das jetzt zum Beispiel auch eine Herausforderung, die du in der aktuellen Selbsthilfelandschaft wahrnimmst?
Na, die Selbsthilfegruppen haben das ja gut verstanden, miteinander zu reden. Das sind eher die anderen, die sich so einer Gruppe noch nicht angeschlossen haben, dass die jemanden suchen wahrscheinlich, der ihnen mal zuhört. Ja, man hat ja immer das Gefühl, zack, 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 auch beim Arzt war. Man muss sich ja inzwischen schon einen Zettel schreiben, damit ich an alle Fragen denke in der kurzen Zeit, wie mein Arztgespräch stattfindet, dass ich nichts vergesse. So.
Also ich kann mir vorstellen, wenn jemand, der ganz klassisch dem Zeitgeist folgend, sehr schnelllebig in seiner Kommunikation ist, dann zu einer Selbsthilfegruppe kommt, dass vielleicht der Impuls ist, Mensch, wir können doch eine Chatgruppe machen. Wir könnten eigentlich auch ein Facebook-Profil gründen, dann sind wir irgendwie noch sichtbarer. Also das Drumherum womöglich wichtiger wird als die eigentlichen Gespräche. Nehmt ihr sowas wahr? Oder habt ihr da irgendwie, oder seht ihr da den Bedarf, gegenzusteuern? Muss ja immer gar nicht zu einem Problem ausarten. Aber wenn ich mir so die Welt um mich herum angucke und so mein eigenes Kommunikationsverhalten reflektiere, dann kann ich mir vorstellen, dass das über kurz oder lang eben auch in Selbsthilfegruppen reinschwappt. Und wenn man da nicht, sagen wir mal, gegensteuert oder damit lernt, damit umzugehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich merke das ja auch. Also jede Gruppe findet ihre eigenen Regeln. Da will ich auch gar nicht eingreifen. Das ergibt sich einfach so aus dem, was die Leute auch in so einer Gruppe erwarten. Aber welchen Tipp ich zum Beispiel immer gebe, dass diese WhatsApp-Gruppen zum Beispiel, die so funktionieren, wirklich nur für Termine oder sowas genutzt werden. Es ist so schade, ich sage immer, Streits in Familien oder auch im Freundeskreis oder so entstehen meistens durch Missverständnisse. Und so eine Textnachricht ist einfach so schnell geschrieben und kommt vielleicht bei dem, der es liest, nicht so an, wie es vielleicht gemeint wurde. So, und das passiert dir nicht, wenn derjenige dir gegenübersteht oder sitzt. Wir hatten letzte Woche zum Beispiel, es war auch gut, Schreibwerkstatt haben wir das genannt, so ein Projekt. Und manchmal ist es so, sich zu strukturieren. Das hatten wir vorhin gerade mit dem Thema Tagesklinik, Struktur schaffen, dass das beruhigend ist auch. Und dann hatten wir so einen Nachmittag, das ist so eine Art Weiterbildung, die wir Selbsthilfe-Kontaktstellen auch so anbieten, dass ich dann immer irgendwelche Infos gebe oder Hinweise, Vorschläge mache, zum Beispiel mal was aufzuschreiben, so diese Gedanken, einfach mal, was einem so bewegt, was so Stress auslöst. Auslöser sind, oh, Termine, ich habe heute Termine, Termine und das stresst mich, wa? So, wo man das nach Prioritäten sortiert, wo man vielleicht Tagebuch schreibt oder einfach auch einen Kochplan für die ganze Woche, damit ich nicht jeden Tag neu anfange, oh, was esse ich denn? Also alles, was so Stress verursacht, dass man das Möglichkeiten sucht, das zu reduzieren. Und da kann eben Schreiben auch eine Möglichkeit sein, ja, doch, um Emotionen auch mitzuteilen, ob man jetzt auch mal im Brief nur an sich schreibt. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, dass man ja auch lernen muss, sich selbst zu lieben und auch mal so schreibt, was ist denn heute so passiert und wie gehe ich denn damit um, wie gehe ich mit meiner Therapie um. Also Leute, die jetzt zum Beispiel eine Reha machen und wieder lernen müssen, vielleicht nach einer Hüft-OP zu laufen. Also die fangen ja echt bei null an und steigern sich im Laufe der Reha. Wieso schreibt man das denn nicht auf? Also es ist ja auch motivierend, was man auch schon geschafft hat, so die ganze Zeit. Das ist das im Nachhinein auch nochmal zu lesen, kann natürlich auch sehr förderlich sein. Alles, was positiv stimmt, was motiviert, ausprobieren. Da gibt es nicht diese Pauschalregel für alle. Deshalb sind die Selbsthilfegruppen auch alle sehr unterschiedlich. Aber probieren und machen, sage ich einfach. Nicht immer man könnte, sollte, müsste mal machen.
Ja, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Schreiben, auch wenn es nur für sich selbst ist, schon sehr befreiend sein kann. Aber das ist dann wiederum, aber das ist wirklich nur meine ganz persönliche Ansicht, dass es überhaupt nichts bringt, wenn man schreibt, um sein Belohnungssystem zu aktivieren, indem man Bestätigung von anderswo bekommt. Das stelle ich mir auch schwierig vor, heutzutage Leuten zu vermitteln, dass man sowas wie Tagebuch, Journal etc. schreibt, um sich selbst zu reflektieren, um in einen Dialog mit sich selbst zu treten und nicht, um es umgehend zu etwa zu publizieren, obwohl es heutzutage natürlich einfacher denn je ist, Schrift zu publizieren. Vielleicht würde ich dann sagen, Reden stirbt nicht aus, aber das Sprechen miteinander wird schwieriger.
Also ich merke zum Beispiel, wir haben so eine Nische Alterseinsamkeit. Und da will ich das jetzt auch nicht mal unbedingt sagen, dass das so auf das Alter beschränkt ist, sondern so, wir nennen es vielleicht eher so gemeinsam statt einsam. Früher haben drei Generationen in einem Haus gelebt. So, es war immer Bewegung im Haus, es waren immer Leute da. Heute ist es ja nicht so. Viele sind alleine. Wenn der Partner noch verstorben ist, dann wohnen sie ganz alleine und die sozialen Kontakte werden einfach weniger. Und da ist es eben auch wichtig, die wiederherzustellen, miteinander zu reden. Also man kann sich das nicht vorstellen, dass die manchmal zwei Tage mit gar keinem reden. Und es ist früher hat man sich an der Bushaltestelle getroffen, wenn man mit dem Bus gefahren ist. Und da sind Gespräche entstanden. Man hat mal gefragt, Mensch, wie geht's denn deinem Sohn oder sonst irgendwas? Man kam ins Gespräch, heute steigt jeder so in sein Auto. Und das meine ich mit dem Reden stirbt aus, mal zuzuhören, wa? So mal demjenigen einen schönen Tag zu wünschen oder so Kommunikation ist so ein bisschen, was auf der Strecke bleibt. Jeder rennt so aneinander vorbei.
Das ist dann auch ganz spannend. Vielleicht geht es dann gar nicht ums Reden, sondern ums Zuhören.
Vielleicht ist eher das auf den Punkt. Genau.
Heike, du hast uns im Fragebogen, den du vorab beantwortet hast, einen Podcast-Tipp mitgegeben. Psychohex, beziehungsweise Englisch wäre es dann Psychohex, aber ich glaube, es ist Psychohex von Rolf Schmiel und Claudia Konrad, kurz aus der Beschreibung, damit wir alle im Bilde sind. Zusammen mit Radiomoderatorin Claudia Konrad sorgt Diplompsychologe Rolf Schmiel dafür, dass ihr künftig euch und andere besser versteht. Wie lässt sich der innere Schweinehund besiegen? Was ist die Musketiermethode und warum ist es okay, auch mal schlecht drauf zu sein? Soweit der Beschreibungstext zu deinem Podcast Psychohex. Was gefällt dir an dem Podcast gut und inwiefern oder inwieweit ergänzt er sich mit deiner Arbeit?
Ich freue mich, wenn so jemand lockere Tipps gibt, die auch anzuwenden sind. Nicht hoch psychologisch, sondern einfach so in leichter Sprache. Man versteht das, er erzählt das so locker. Und den einen früh war das zum Beispiel so, dass er sagt, wer lächelt, meckert nicht. Und das war zum Beispiel auch so ein Aufhänger, wo ich so dachte, der hat ja so recht, wa? Und das ist so bei mir in den Gruppen versucht, also man versucht das ja immer so zu leben. Und ich habe versuche den einfach anzuschreiben. Und das habe ich gemacht und ich habe den eingeladen und habe gefragt, ob er mit mir so einen Aktionstag mit meinen Selbsthilfegruppen macht. Und er hat zugesagt und im Juni wird er dann über seinen Podcast und über ein paar Psycho-Hacks, die uns das Leben leichter machen, wird er uns besuchen und da freue ich mich sehr drauf. Und da habe ich alle meine Selbsthilfegruppen dazu eingeladen, mit uns da den Nachmittag zu verbringen und mit dem Rolf Schmiel zusammen.
Manchmal kann es so einfach sein, manchmal hilft es tatsächlich einfach mal zu fragen.
Ja, also ich freue mich da echt drüber, weil ja, wir sind ja so ein kleines Licht, aber das ist ein Mensch wie du und ich, wa? Und
der Licht, der ja. Scheffel, man kennt's.
Genau.
Ich hatte es ursprünglich nicht auf dem Zettelchen auf meinem digitalen, aber du hast es vorhin vor der Aufzeichnung angesprochen. Manchmal verselbstständigen sich ja auch so Selbsthilfepotenziale und Gruppen und bilden eine Theatergruppe?
Ja. Oh, das ist so ein Herzensprojekt von mir. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich das liebe, wenn sich die Gruppen auch miteinander vernetzen. Und durch unsere gemeinsamen Aktionstage, die wir so machen, die Selbsthilfetage und Sporttage und so, kam mir so die Idee, auch so ein bisschen über das Bündnis gegen Depressionen, da hatte ich mal jemanden kennengelernt, der sowas in Leipzig auch macht, so eine Theatergruppe, so ein Theaterprojekt ins Leben zu rufen. Und da ging es darum, dass wir ein Thema eigentlich ursprünglich für eine Weihnachtsfeier gesucht haben, dass wir sagen, Mensch, so ein bisschen einen schönen Rahmen wäre doch so ein Theaterstück. Und egal welches Krankheitsbild, es wären alle gebraucht, die irgendwie Lust an so einem Projekt haben. Egal, ob das auch ein Beleuchter ist, der den Ton macht, der Regie übernimmt, der vielleicht Kostüme näht oder Requisiten baut oder eben auch eine kleine Rolle auf der Bühne übernehmen möchte. Und das war so ein Projekt der Selbsthilfe-Kontaktstelle. Und es haben sich, inzwischen sind wir, glaube ich, 14, 15 Personen, unterschiedliche Krankheitsbilder, Diabetiker, Rheuma, hauptsächlich aber, man glaubt es kaum, psychisch Kranke. Und inzwischen stehen, glaube ich, alle auf der Bühne. Und das ist so toll, weil die jetzt eigentlich eine eigene Selbsthilfegruppe sind. Also die treffen sich regelmäßig einmal im Monat. Zum zweiten Halbjahr wird es auch zweimal im Monat. Wir machen auch so ein Theater-Workshop-Wochenende. Und da werden Texte ausgearbeitet. Also keine Anleitung. Also wir überlegen uns ein Thema und jeder bringt sich ein. Und es werden Texte geschrieben, Charaktere erfunden. Ja, und schön ist eben, die sind so mit Spaß dabei und auch da vergessen sie wieder alle ihre Krankheiten und was das von Selbstbewusstsein gibt, was die sich inzwischen so trauen und in Rollen schlüpfen und über sich hinauswachsen. Und ich kann es euch ja sagen, auch die Zuschauer, also zum Jahresende werden immer alle Selbsthilfegruppen eingeladen zu so einem Jahresabschluss. Und dann sitzen eben auch 160 Leute im Publikum und meine Selbsthilfeleute von der Theatergruppe stehen auf der Bühne und glänzen. Und es ist auch schön, wenn es nicht perfekt ist. Ja, das macht es so nahbar und es ist so Selbsthilfe, Theater von Gruppenmitglieder für Gruppenmitglieder. Und es ist super. Also freue ich mich.
Tja, dann würde ich abschließend, wir sind am Ende der Episode angekommen, habe ich für alle Gäste immer noch eine Frage, also eine Bitte. Beschreibe bitte Selbsthilfe in einem Wort.
Gemeinschaft.
Vielen Dank dafür. Vor allem dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Weiterhin gute Gespräche. Das war der Auftakt zur dritten Staffel Selbsthilfe auf Sendung. Neue Episoden erscheinen jeden Monat, überall, wo es Podcasts gibt. Und für die Zeit dazwischen gefällt euch vielleicht noch ein anderer Gesundheitspodcast aus der Reihe Ausgesprochen Menschlich. Etwa BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, Pflege, Hand in Hand durch den Alltag oder Gesundheitswissen kompakt. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten und wenn ihr mögt, bis zur nächsten Episode. Und wir sagen Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung ist ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Redaktion und Moderation übernehme ich, Robert Krutzke.
Technische Umsetzung und Schnitt leistet Axel Fichtmüller. Koordinatorische Unterstützung liefert Gerrit Schröder, Bereich Prävention von der AOK Sachsen-Anhalt. Die Projektleitung liegt bei Sophie Handschuh, Bereich Podcast und Streaming von der AOK Sachsen-Anhalt.